Herzlich willkommen zum MTMT-Podcast, der beste deutsche Fitness-Podcast der Welt. Hier sind eure Hosts, Andreas Klingseisen und Christopher Herrmann.
Was bringt dir dein 200-Kilo-Deadlift oder dein Sixpack, wenn du dich nicht wie ein Mensch bewegen kannst und es dir am Ende vom Tag eigentlich scheiße geht?
Wir geben bessere Antworten auf die Fragen der Fitnessbranche.
Für was brauchst du 100 Zertifikate, wenn du keinen Zugang zu deinem Gegenüber findest?
Du musst einfach ein Menschenmensch sein.
Grundprinzipien sind Systemen einfach immer überlegen. Es geht um Prozessliebe und nicht um Ergebnisorientiertheit.
Fitness und Gesundheit sind keine Endziele, sondern sich dauerhaft autoregulierende Prozesse.
Wir haben zwar keine Ahnung davon, aber wir reden trotzdem drüber.
Da ist der Markus. Das war jetzt das Schwierig. Ja, hallo erstmal. Wenn es heute laut grummelt, dann ist es mein Magen. Shoutout Verena. Du hast fette Zimtschnecken gebacken. Und wie immer
so
liebe ich alle Hefe.
So lecker waren die.
Alle Sachen mit Hefe. Und danach freut sich mein Magen genauso.
Andi hat sich auch noch ein halbes Kilo Schoko-Erdnusscreme draufgeklatscht auf die Zimtschnecke.
Schoko-Erdnusscreme, die eigentlich Pistazien-Schoko-Erdnusscreme ist, oder?
Ja, genau.
Ja, genau. Es war jedenfalls köstlich.
Sehr. Und während der Andi sich diese Zimtschnecke einverleibt hat, habe ich ein Erdnusscurry von Löwenanteil gegessen mit 2 Spiegeleiern und 4 Esslöffeln Laugama. Also, ich bin auch sehr gut gesättigt, muss ich gerade drüber nachdenken. So, ich esse ja schon auch viel und auch gerne viel. Mhm. Aber so ein Glas Löwenanteil, das macht mich immer satt. Sehr sättigend. Und mit dem Code MTMT spart ihr 10%, Leute.
Aber es ist ja nicht nur sättigend, sondern auch satisfying.
Oder? End. Ja, auch. Deswegen fühle ich mich jetzt auch gerade so, das kann ich auch kurz mich hinlegen.
Nickerchen machen.
Ein kleines Nickerchen.
Ja.
Aber das machen wir natürlich nicht.
Ich mache es vielleicht schon zwischendrin, dass ich mich einfach kurz hinlege.
Wir sind ja hier, um euch den Premium-Podcast-Content zu bringen. Machst du jetzt eigentlich endlich mal dein Handy weg?
Ja. Weil der Jaban hat ja gesagt, ich kann mich eh nicht stillhalten. Also werde ich natürlich diesem Call auch folgen. Vielleicht heute noch so umso mehr. Mal schauen.
Andi, mein Lieber.
Ja.
Über was reden wir denn
heute? Pass auf.
Was für ein Thema hast du denn mitgebracht?
Ich habe eine Idee. Wir könnten über, ihr kennt ja alle Jimmy Butler, aka Jimmy Buckets. Und jetzt hat er einen neuen Namen. Aka Jimmy Becken.
Jimmy Becken.
Warum?
Weil sie ganz fies auf sein Becken geschmissen hat im letzten Playoff-Spiel.
Alle haben Becken heutzutage.
Alle haben Becken. Du auch?
Ich eh immer so.
Ich habe kein Becken.
Ja, du bist ja auch noch jung.
Kriege ich auch irgendwann Becken.
Und du hast auch nicht so viel Emotionen und Stress gespeichert in deinem Becken wie ich zum Beispiel.
Ist es bei dir alles im Becken gespeichert? Ja. Die ganzen Emotionen?
Ich glaube schon.
Ich weiß nicht, wo es bei mir gespeichert ist. Ich glaube, in den Traps ist bei mir alles gespeichert.
Ja?
Ich glaube schon. Ich glaube, meine Emotionen sind hier. Da sind meine Emotionen drin.
Könnte sein.
Weil ich so viele Emotionen habe.
Hast du auch so kleine Traps?
Du hast
so große natürlich.
Ja.
Nein, aber ernsthaft. Der Jimmy Becken ist der Segway zu der heutigen Folgethema. Nämlich Becken und Hüfte.
Der großartigste Übergang, die tollste Einleitung aller Zeiten.
Also wir wollten heute mal wieder ein bisschen darüber sprechen und biomechanisch reinzoomen mit dem Biomechanik-Quiz, den ich heute wieder als Gast eingeladen habe. Er hat seine biomechanische Brille auf und wird uns alle...
Gib mal her, Brille.
Oh nein, das ist gefährlich. Glaubst du? Hast du schon mal aufgehabt?
Ja klar.
Echt? Weiß ich gar nicht. Nicht reindappen. Ist eh schon so.
Hallo, ich bin Ex-Brillenträger. Ich weiß, wie man mit einer Brille umzugehen hat.
Stimmt, warum eigentlich Ex? Wie ist denn das passiert? Also... Erstmal, wie kam es überhaupt dazu, dass du eine Brille getragen hast?
Keine Ahnung, ich habe halt eine gebraucht.
In deiner Nerdzeit halt.
Wie, ja, als Kind, von Anfang an habe ich hab immer Brille gehabt. Bis ich so 16 oder so war.
Ich dachte erst fürs Computerspielen hattest du eine Brille.
Nee, auch schon davor. Aber dann auch währenddessen. Und dann habe ich meine Brille, so ich fand die natürlich immer uncool, und dann habe ich sie halt irgendwann abgesetzt und habe sie nicht mehr so getragen. Und dann ich sehe eigentlich ganz gut, warum habe ich eigentlich eine Brille auf? Und dann bin ich irgendwann zum Augenarzt gegangen und habe halt so einen Sehtest gemacht. Und dann meinte der so, ja, du brauchst keine Brille mehr. Und dann, seitdem habe ich nie wieder eine Brille getragen. Und das seitdem verstehe ich auch, dass ich eben Wolverine-gleiche Selbstheilungskräfte habe, weil das ist ja nicht das einzige Mal, dass sowas passiert ist. Also ich habe mich halt einfach, ich habe meine Sehschwäche selbst geheilt und ja.
Durch Graded Exposure halt, oder?
Ja, ich glaube eher nach wie vor, dass es die Wolverine-Selbstheilungskräfte sind, der Healing Factor.
Ja, einfach. Aber es ist ja auch, das ist ja trotzdem auch, das hat ja mit Graded Exposure zu tun.
Vielleicht war es auch ungewollte Graded Exposure. Mir wurde es immer so erklärt, so ja, du kannst schon keine Brille, also du kannst schon auch ohne Brille, weil dein Gehirn kann das ausgleichen und so, aber das kannst du nicht so lange machen, weil du kriegst irgendwann Kopfweh, weil dann ist dein Gehirn überfordert und so. Aber das war nicht der Fall. Wovon ich Kopfweh kriegen würde, wäre, wenn ich diese Brille zu lange trage. Aber das ist gar nicht so schlimm.
Ich auch, by the way, muss ich sagen.
Also es geht schon klar, aber es ist schon alles ein bisschen verzogen.
Aber das ist ja auch, also das ist ja auch keine Brille, mit der du weit in den Raum reinschaust. So die ersten 2 Meter, aber nicht mehr. Das ist ja nur so eine, wie heißt denn das?
So eine alte Leute-Brille.
Eine Handybrille halt.
Ja. Also ich glaube, ich mach's doch lieber ohne Brille. Ja.
Sofort zurück.
Biomechanik Nerd Talk, Becken, Hüfte.
Saudreckig auf einmal jetzt wieder so.
Ja.
Die Gläser sind auch schon.
Die kannst du schon mal putzen, Andi.
Ja, das stimmt.
Sonst kriegst du irgendwann Kopfweh.
Also jetzt mal im Ernst. So, Becken, Hüfte, was heißt denn das überhaupt? Okay. Oder anders, pass auf, wir schlagen mal so ein. Wie muss man denn diese beiden Strukturen überhaupt differenzieren voneinander? Oder muss man sie differenzieren voneinander?
Ja, unbedingt muss man die differenzieren voneinander. Also
okay.
Becken ist halt so dieser Knochen, der da so in unserer Körpermitte drin sitzt. Und das Hüftgelenk hängt am Becken, aber das Hüftgelenk besteht ja auch aus einem Femur. Das heißt, Becken ist halt das Becken mit Acetabulum, mit der Gelenkpfanne vom Hüftgelenk. Und das Hüftgelenk ist eben die Verbindung zwischen Hüftpfanne und Oberschenkelknochen.
Oberschenkelknochenkopf.
Knochenkopf.
Okay.
Halsknochenkopf.
Müssen wir da kurz einen Exkurs machen in irgendwie axiales Skelett? Axial hat geleckt. Axiales Skelett und angehängtes Skelett.
Oh Leute, das kann was werden heute. Können wir auf jeden Fall kurz machen. Also, das ist ja auch immer so eine Frage. Das axiale Skelett beinhaltet Schädel, Brustkorb und offiziell das Sacrum, aber nicht die Beckenschaufeln. Das heißt, und ich finde, in der Theorie ist es eine gute Unterteilung, weil das nochmal so ein bisschen veranschaulicht, dass das ISG halt so dieses Übergangsgelenk ist zwischen dem axialen Skelett und dem angehängten Skelett, dem Extremitätenskelett. Plus, da haben wir auch schon mal drüber geredet, wenn man das jetzt auf den Oberkörper überträgt, die Schulterblätter gehören ja auch nicht zum axialen Skelett und das Becken ist ja quasi das Äquivalent zu den Schulterblättern. Also es macht schon Sinn, das so zu trennen. Aber in der Praxis, wenn es dann darum geht, diese Strukturen zueinander auszurichten, also zum Beispiel im Stack, Schädel, Brustkorb und Becken übereinander zu stapeln, dann sagen wir auch so, hey, du musst erstmal dein axiales Skelett kontrollieren und positionieren können und da gehören dann die Beckenschaufeln dazu. Also ja, das eine ist die Theorie, das andere ist, wie ja, geht man praktisch dann damit um. Aber das wäre so die grobe Einteilung. Über das ISG will ich jetzt gar nicht so viel reden heute. Also ich glaube, es ist wichtiger, dass wir ein bisschen über die Hüfte sprechen.
Ja.
Über das Hüftgelenk und was wir da so, was es so kann, was es so macht, was wir im Training damit so machen.
Was soll es denn können?
Das Hüftgelenk?
Ja.
Also es macht für mich sehr viel Sinn, sich die Funktion von der Hüfte anhand vom Gangzyklus anzuschauen. Da kann man ganz gut lernen, was die Hüfte so können sollte. Am Ende ist die Hüfte natürlich ein sehr zentrales und sehr wichtiges Gelenk, gerade für uns Zweibeiner, weil da der Hauptmotor, der uns eben fortbewegt, durch den Raum sitzt. Also so über, ja, im Gangzyklus Hüftflexion, Hüftstreckung, die ganzen Phasen, also wir müssen jetzt keinen Gangzyklus-Podcast draus machen, die Phasen des Gangzyklus. Wenn man sich anschaut, was in diesen Phasen so passiert, Lastaufnahme, wenn der Fuß auf den Boden trifft, dann mittlere Standphase, wenn wir Kraft in den Boden applizieren und späte Standphase, wenn wir uns wieder nach vorne, beziehungsweise nicht nur nach vorne, sondern auch auf die andere Seite schieben. Das ist ja das Gehen.
Hoffentlich.
Also eben dieser ständige Wechsel von rechts auf links, auf rechts auf links immer. Wenn man das so ein bisschen tiefer versteht, die Mechanik vom Gangzyklus, dann versteht man eben auch, was eine Hüfte so kann beziehungsweise können sollte. Und es ist eben genau das, Lastaufnahme, also durch die Hüfte fließen sehr hohe Kräfte, wenn wir Sachen machen, wie gehen oder laufen oder sprinten oder springen. Lastaufnahme, Kraftentwicklung, vertikale Kraftentwicklung durch eben so diese sagenumwogenen Innenrotationsmechaniken.
Und dann, kannst du es mal, ich wollte es gerade fragen, kannst du es mal so ein bisschen konkreter veranschaulichen, was mit was einhergeht und vielleicht gekoppelt ist? Also du sprichst jetzt nur gerade von Lastaufnahme und sagenumwobener Innenrotation und so weiter. Kannst du es so ein bisschen mehr in Kontext rücken? Also du wolltest jetzt gerade keinen Gangzyklus-Podcast machen, aber auf die Hüfte bezogen ist es ja vielleicht trotzdem interessant, zumindest zwei Phasen so ganz global zu unterscheiden und was da passiert jeweils.
Ja, also auf die Biomechanik bezogen, Lastaufnahme, wenn unsere Ferse, unser Fuß auf den Boden auftrifft, wenn wir einen Schritt gehen, dann kommen wir immer aus dieser außenrotierten Position, auch auf die Hüfte bezogen. Und dann, sobald unser Fuß auf den Boden kommt, bewegen wir uns ja, also erst ist der Fuß vor unserem Körperschwerpunkt und dann bewegen wir, wenn wir einen Schritt machen, unseren Körperschwerpunkt über den Fuß und am Ende ist unser Körperschwerpunkt vor dem Fuß. Und das ist immer mehr Hüftinnenrotation, die passiert während einem Schritt, quasi bis wir uns dann nach vorne beziehungsweise auf die andere Seite abstoßen in einem Schritt. Das heißt, wir kommen aus einer außenrotierten Position und dann rotiert das Hüftgelenk nach innen, nach innen, nach innen, nach innen, bis der Schritt fertig ist. Und das ist wichtig zu verstehen, das Hüftgelenk rotiert nach innen bis zum Schluss. Der Femur, also der Oberschenkelknochen, der rotiert, wenn man sich jetzt nur den anschaut, der rotiert relativ kurz nur nach innen und fängt dann relativ früh an, wieder nach außen zu rotieren. Aber weil wir ja unseren Körperschwerpunkt progressiv nach vorne bringen, in einem Schritt rotiert unser Becken über unserem Femur, also unser Fuß ist quasi auf dem Boden, unser Bein ist fixiert auf dem Boden und unser Becken rotiert über diesem fixierten Femur immer weiter zur Standbeinseite, wenn wir einen Schritt machen. Also erst ist das Becken weggedreht vom Standbein, wenn unser Fuß aufsetzt und dann machen wir eben diesen Schritt.
Kannst du es mal, weil alle, die jetzt nicht sehen, was du mit den Händen machst, kannst du es mal mit Seiten links und rechts auch beschreiben?
Ich versuche dir ein Bild zu malen.
Dass es leichter ist, auch das so verfolgen zu können, ohne dass man sieht, was du wirklich gestikulierend versuchst zu erklären.
Also wir machen einen Schritt mit rechts nach vorne und der rechte Fuß setzt auf den Boden auf. In diesem Moment ist unser Becken nach links rotiert, also weg vom Standbein. Und dann machen wir eben diesen Schritt, durchlaufen diesen Zyklus von mittlerer Standphase zur späten Standphase und in diesem Zyklus rotiert unser Becken immer weiter nach rechts, dreht sich also zum Standbein. Und weil unser Oberschenkel relativ fixiert ist, eben der rotiert trotzdem auch noch um die eigene Achse während dieser ganzen Bewegung. Deswegen ist es, wenn man sich das genauer anschaut, auch alles immer durchaus komplex, was rotiert wohin und welches Segment macht was. Unser Becken rotiert progressiv eben Richtung Standbein. Und das ist Hüftinnenrotation. Ich glaube, das kann man sich relativ leicht vorstellen.
Also kannst du das Becken...
Hüftinnenrotation in der geschlossenen Kette eben. Das Becken rotiert auf dem Femur. Das ist Hüftinnenrotation. Mhm. Hüftinnenrotation in der offenen Kette wäre, das Becken ist fixiert. Ich sitze zum Beispiel da und rotiere einfach nur, heb mein Bein an und rotiere meinen Oberschenkel nach innen. Aber das sind zwei verschiedene Sachen. Also eben geschlossene Kette, offene Kette. Mhm.
Das heißt, das Becken, ich sage jetzt einfach mal als Block gesehen, also nicht nur eine Seite des Beckens, sondern wirklich von der Tendenz her das in Anführungsstrichen komplette Becken.
Genau. Und die kleinen Bewegungen, die das Becken in sich macht, die kleinen relativen Bewegungen, auf die würde ich nicht eingehen. Mhm. Mit denen haben wir uns in der Vergangenheit viel beschäftigt, inzwischen nicht mehr so. Also ja, wir sind davon weggekommen. Ich glaube auch aus gutem Grund, weil es für die Praxis oft nicht unbedingt wertvoll ist und teilweise auch sehr verwirrend sein kann, wenn man darüber auch noch nachdenkt. Also dass eben die eine Beckenhälfte nach innen rotiert und die andere Beckenhälfte nach außen rotiert und da auch noch so ein Wechsel stattfindet. Also das passiert auf jeden Fall, das ISG, auch wenn sich sehr wenig bewegt, es kann sich bewegen und es ist auch sehr wichtig, dass es sich bewegen kann, damit eben die Last gut verteilt wird durch unseren Körper und wir gut Kraft aufnehmen und wieder abgeben können.
Kannst du nochmal ganz bildlich erklären, wie sich der Körper bei diesem Schritt nach rechts, also du stehst auf der linken Seite und machst quasi, das linke Bein ist im Moment noch das Standbein und das rechte ist das Schwungbein und das rechte setzt dann im Raum vor dem Körperschwerpunkt mit der Ferse auf und ab diesem Moment bewegt sich, wenn alles gut läuft, oder? So kann man es ausdrücken.
Genau, wenn es normal, ohne Kompensation, effizient abläuft.
Der Körper, wenn man so will, in einer rotatorischen Erbringung von links nach rechts. Also das Becken rotiert zur Standbeinseite, also sprich zur rechten Seite und letztendlich aber auch gewisse andere Elemente des Körpers, die dahin folgen. Richtig?
Ja, beziehungsweise nicht dahin folgen, weil der Femur und also der Oberschenkel und der Unterschenkel, Femur und Tibia rotieren.
Rechtes Bein
rotieren erstmal nach innen, wenn unser Bein aufsetzt. Der Fuß proniert, also das sind Bewegungen, die sind gekoppelt, Innenrotation im Knie, Innenrotation von Femur und Tibia plus Pronation. Diese Sachen passieren, diese Kaskade geht los, sobald unser Fuß auf den Boden trifft. Wir kommen auch aus einer supinierten Position, also wir sind erstmal quasi steif und eher rigide, wenn unser Fuß auf den Boden trifft, was sinnvoll ist, weil wenn das nicht so wäre, dann würden wir einfach in uns zusammensacken. Das heißt, wir kommen erstmal aus dieser relativ steifen Position, aus Supination und diesen eben Tendenz-Außenrotation und dann nehmen wir die Last auf und dann passiert eben diese kurze Innenrotationswelle, die so quasi von unten nach oben in unser System reingeleitet wird. Und Oberschenkel und Tibia rotieren relativ, also nicht so lange nach innen, die fangen dann relativ früh wieder an, nach außen zu rotieren. Aber unser Becken rotiert weiterhin zur Standbeinseite, deswegen ist es unterm Strich netto immer noch eine Hüftinnenrotation, obwohl der Femur nach außen rotiert. Mhm. Das ist immer, also ich habe da lang gebraucht, um das zu verstehen, diese Zusammenhänge, weil es eben auch nicht so leicht ist, sich das alles immer so vorzustellen. Aber das ist ein normaler Gangzyklus, der genau das beinhaltet.
Könnte man den Gedanken aufmachen, was wäre, wenn sich das nicht, und da bin ich jetzt bei der Analogie zur sagittalen Ebene, wenn man sich die Wirbelsäule anschaut, wo quasi konvexe und konkave Kurven sich am Ende des Tages halt nach Möglichkeit nullen. Mhm. Weißt du, worauf ich hinaus will?
Jein.
Naja, also was wäre denn, wenn dieser Stopp der Innenrotationswelle bezogen auf den Femur nicht eintreten würde, sondern einfach dauerhaft und weitergehend quasi eine Innenrotation auch vom Femur stattfinden würde? Was wäre dann?
Wir könnten nicht effektiv Kraft generieren. Es wäre keine stabile Bewegung. Mhm. So, es wäre eine sehr instabile Bewegung.
Und wie würde das Gehen ausschauen dann auch?
Wahrscheinlich mit viel Knie, was nach innen kommt. Also viel Knievalgus, würde ich vermuten. Also, ich glaube aber, dass das Problem, was es wahrscheinlich öfter gibt, ist, dass diese Innenrotation halt nicht zu viel passiert, sondern eigentlich zu wenig passiert. Mhm. Also das ist so darum geht es ja am Ende. Es geht um die Separationsfähigkeit von diesen Strukturen zueinander. Weil eben die Tibia rotiert auch nicht im gleichen Tempo und nicht im gleichen Ausmaß nach innen wie der Femur. Das heißt, da muss es immer eine gewisse Trennung geben eigentlich zwischen den Segmenten, damit eben nicht Tibia und Femur als komplette Einheit nach innen rotieren, sondern die eben in ihrem verschiedenen Tempo das machen. Und wenn dann keine Separationsfähigkeit zwischen dem Oberschenkelkopf und der Gelenkpfanne da ist, dann nimmt ja das Becken einfach den Oberschenkel immer dahin mit, wo es sich gerade hinrotiert. Und dann würde zum Beispiel nicht mehr diese relative Innenrotation vom Femur passieren, sondern der Femur würde dann, sobald der Fuß auftritt, einfach vom Becken mit nach rechts außen gezogen werden. Also Separationsfähigkeit ist super wichtig für die relativen Bewegungen und generell für effiziente Bewegung und effiziente Lastverteilung durch unser System. Und das kann man eben wunderschön am Gangzyklus beobachten, weil am Ende, wenn man von außen drauf schaut und man hat einen Gangzyklus ohne Bewegungseinschränkung, ohne Kompensation, dann sieht man ja keine Rotation von außen, dann sieht das alles sehr straight aus. Jemand bewegt sich einfach in einer geraden Linie und du siehst keine großen rotatorischen Elemente von außen, weil unter der Haube diese kleinen Rotationen eben passieren, die effiziente Bewegung ausmachen.
Das ist das, worauf ich hinaus wollte.
Ja.
Also wenn es im Endeffekt, also so denke ich darüber nach, dass so alles macht seinen Job zum richtigen Zeitpunkt. alles rotiert, also jetzt, du hast gesagt, so dieser zeitliche Ablauf, diese Verzögerung von Innenrotation von Tibia zu Femur zum Beispiel. Und das sich ausgleichen, dass am Ende des Tages es genauso aussieht, wie es halt aussehen soll, dass du halt in einer geraden Linie gehst und von außen keine große Störrotation, sondern es ist einfach mal zu sehen ist. Versus bei Leuten, die einfach diese Separationsfähigkeit nicht haben, und darauf würde ich dann auch hinauskommen, fragen wollen dich, warum Leute eben dann so gehen wie Kühlschränke. Oder wenn man, Shoutout Urs, wenn man Urs mit der Selfie-Cam irgendwie sieht, wie er geht, wo man einfach sieht, dass der Selfie-Stick sich halt im Raum so nach links und rechts bewegt.
Ja. So. Ja, das ist der Unterschied zwischen relativen Bewegen und Orientierung. Also relative Bewegung bedeutet eben, die Segmente können sich unabhängig voneinander bewegen und gegeneinander rotieren, wo dann eine geschmeidige, geradlinige Bewegung dabei rauskommt. Wenn man diese relativen Bewegungen verliert, dann orientiert unser Körper Segmente. Das heißt eben, das ist dann so übertrieben gesagt, als wenn Becken und Oberschenkel einfach eins wären. Und dann haben diese Leute auch meistens eben erstens keine gute Rotationsfähigkeit und auch keinen guten Zugriff auf die Frontalebene. Weil gehen ist ja eine grundlegend eine Bewegung in der Frontalebene, weil wir uns immer vom rechten Bein aufs linke Bein schieben und wieder zurück. Das ist ja eine Bewegung, die quasi rechts-links passiert. Und wenn ich diese Bewegung, also Adduktion und Abduktion, was auch noch eine wichtige Rolle spielt natürlich, jetzt haben wir nur von Rotationen gesprochen, wenn das nicht mehr gut funktionieren kann, dann wackelt man halt so hin und her. Und das kann man bei der FIBO gut sehen, da haben wir es auch gesagt, wir haben sehr viele Sagittalebenen ohne Frontalebenen gesehen, bei sehr krass trainierten Leuten, bei Bodybuildern, die wanken dann quasi eben so hin und her, weil sie keinen Zugriff auf ihre Frontalebene haben. Und dann sieht man von außen ganz, ganz viel Bewegung. Also das ist dann genau das. Auf einmal bewegt sich der Oberkörper viel hin und her, weil diese Rotationsfähigkeit fehlt, die sonst diese Bewegung ausgleichen würde. Weil eben, wenn jemand geht, dann haben wir ja, also unser Oberkörper bewegt sich ja, klar, der rotiert um die eigene Achse, aber er schwankt normalerweise nicht von rechts nach links. Kann man auch bei alten Leuten beobachten, also die halt einfach Beweglichkeit eingebüßt haben. Alte Leute wackeln auch oft so hin und her. Die geht so ein bisschen wie so ein Pinguin geht. So. Und das ist ein super wichtiges Learning, oder es war für mich ein super wichtiges Learning für mein allgemeines Bewegungsverständnis und auch für die Praxis, für die Ableitung in der Praxis.
Was heißt denn das? Welche Ableitung triffst du denn für die Praxis? I'm glad you asked.
Die Ableitung ist quasi so, was ist denn normale menschliche Bewegung? Was sollte ein Mensch können? Ein Mensch sollte abwechselnd eben in die Hüfte shiften können und sollte in der Lage sein, und darum geht es eigentlich, seinen Körperschwerpunkt über einer Seite zu organisieren und zu stabilisieren. Wenn ich das gut kann, dann eben gehe ich geschmeidig, laufe ich geschmeidig. David Wack sagt dazu immer Head over Foot, also dass du immer so deinen Kopf über deinem Fuß hast, sobald du eben auf der rechten Seite bist. Und wenn du links bist, ist es auf der linken Seite so. Das kannst du auch beim Laufen und beim Sprinten beobachten, dass es so ist. Und das kannst du extrem gut trainieren im Krafttraining. So, das macht es ja so interessant. Mhm. Und das wird nicht immer gemacht. Also wenn man jetzt zum Beispiel alles immer nur bilateral macht, dann hat man den Körperschwerpunkt immer zwischen beiden Füßen, aber nie wirklich über einem Fuß. Und dann lernt man vielleicht auch nicht so gut, Kraft zu entwickeln, unilateral eben. Und kann seinen Körperschwerpunkt nicht gut über einer Seite kontrollieren und kann ihn dann dementsprechend auch nicht hin und her schieben von rechts nach links. Was auch für fast jeden Athleten halt ein super wichtiger Skill ist. Also für einen Richtungswechsel ist es ein super wichtiger Skill, natürlich, weil du deinen Körperschwerpunkt nach rechts verschiebst, wenn du jetzt zum Beispiel machst einen schnellen Schritt nach rechts und dann wieder nach links, dann musst du deinen Körperschwerpunkt erstmal nach rechts verschieben, musst das aber schnell wieder abbremsen und dann musst du erstmal in die rechte Hüfte reinschiften, dann musst du aber schnell auch wieder aus der rechten Hüfte rausschiften und deinen Körperschwerpunkt wieder nach links verschieben. Und das ist so diese Kontrolle über die Frontalebene. Das ist einfach ein ultra wichtiger Bewegungsskill und den kann man sehr gut einbauen in alle möglichen Bewegungsmuster, Split Squats.
Also viele Clamshells und irgendwelche Adduktoren.
Genau.
Oder?
Ja, genau. Gluteus Medius, Adduktoren trainieren, die Frontalebenenmuskeln, dann passt schon. Nein, das muss man natürlich in einem Kontext machen, wo dein Fuß auf dem Boden steht, damit du das Ganze in der geschlossenen Kette auch trainieren kannst.
Verstehe.
Und deswegen machen wir so viele Hinges im versetzten Stand oder auch einbeinig. oder Split Squats, weil man das da gut trainieren kann. Aber man muss es halt auch gut machen.
Was muss man denn, also jetzt
kann man kann auch einen Split Squat so machen, dass dein Körperschwerpunkt eben nicht über einem Fuß
genau
ist.
Das genau das wollte ich gerade fragen. Führ uns mal kurz durch den Split Squat. Was wirklich ein Split Squat ist, dass man tatsächlich eine unilaterale Bewegung erreicht versus du machst einen Split Squat und was du gerade, glaube ich, beschreiben wolltest, du denkst, du machst eine unilaterale Bewegung, hast aber trotzdem einen bilateralen Stand.
Also ein Split Squat ist generell immer eine bilaterale Bewegung, weil beide Füße auf dem Boden sind. So, ja,
das ja. Muss man auch mal festhalten, du hast recht.
Man ja. Muss schon hier technisch korrekt bleiben und
ich
so weiter.
Mehr Pillen, Männer.
Aber es ist, es ist halt eine bilateral asymmetrische Bewegung. Das habe ich, das, ich glaube, das kommt von Pat Davidson. Das ist eigentlich eine viel treffendere Bezeichnung als unilateral. Weil eine unilaterale Bewegung wäre zum Beispiel sowas wie ein Pistol Squat oder ein Skater Squat oder auch ein Step Up. Das sind unilaterale Bewegungen, weil da stehe ich nur auf einem Bein. Ein Split Squat, da habe ich beide Füße auf dem Boden. Beziehungsweise, wenn ich einen Bulgarian Split Squat mache, dann habe ich den hinteren Fuß vielleicht nicht auf dem Boden, sondern auf einer Rolle, aber der hat trotzdem Kontakt zu etwas. Mhm. Und ich kann den Split Squat jetzt so machen, wie ihn zum Beispiel Bodybuilder machen oder Ausfallschritte auch, genau das Gleiche, dass meine Füße sehr weit auseinander sind. Und da sind wir dann genau bei dem Thema. Dann ist mein Körperschwerpunkt immer zwischen meinen beiden Füßen. Und ich kann meine Ausfallschritte machen und mein Körperschwerpunkt shiftet aber währenddessen eigentlich nie wirklich von rechts nach links, sondern bleibt immer in der Mitte. Und bei einem Split Squat kann ich das auch machen. Wenn ich diesen Skill aber trainieren will und wenn ich die Frontalebene integrieren will in den Split Squat und auch die Transversalebene automatisch mehr dadurch, also mehr quasi Rotation meinem Hüftgelenk und meinem gesamten System abverlangen, dann würde ich die Füße näher zusammenstellen und würde vielleicht auch ein bisschen in die Hüfte reinschiften. Das heißt, wenn ich von vorne auf den Menschen schaue, der den Split Squat macht, dann will ich ungefähr eine Linie zwischen seinem großen Zeh, seinem Knie, seinem Brustbein und seiner Nasenspitze haben. Wenn ich das sehe, dann sehe ich, dass der Körperschwerpunkt über dem vorderen Fuß ist. Mhm. Dann muss der Mensch, wenn er dann da seinen Split Squat macht in der Position, einfach hoch und runter geht quasi, dann muss er seinen Körperschwerpunkt da halten können, muss ihn eben da stabilisieren und kontrollieren.
Geht das auch mit irgendwelchen muskulären Sensationen einher, die du vielleicht beschreiben kannst, die letztendlich dann irgendwie auch Zeichen dafür sind, dass das, ich sag mal, passiert, was du gerade beschrieben hast?
Ja, so die Muskeln, die uns quasi auf eine Seite ziehen und in die Hüfte reinziehen, reinschiften, sind dann in erster Linie die Adduktoren. Das heißt, man wird wahrscheinlich mehr Adduktoren-Action spüren, wenn man das so macht. Genauso wie wenn man rausschiftet aus der Hüfte, dann machen das halt so die Abduktoren, also in erster Linie wahrscheinlich Gluteus Medius und noch ein paar, also das immer nur auf einen Muskel runterzubrechen. Entspricht nicht ganz der Realität, aber ja, es gibt eben einfach Muskelfleisch, das eher innen bzw. außen ist und das Muskelfleisch, was eher innen oder außen ist, ist auch dafür zuständig, uns eben in der Frontalebene zu bewegen und auch zu kontrollieren. Genauso wie eben der Gluteus Medius maßgeblich dafür verantwortlich ist, im Gangzyklus die Bewegung vom Becken in der Frontalebene erstmal abzubremsen, damit unser Becken nicht einfach runterfällt quasi auf der einen Seite und dann, wenn wir den Schritt machen, das Becken wieder anzuheben. Was auch wichtig ist, weil wenn wir einen Schritt machen, dann muss ja unser Bein unter uns durchschwingen und unser Bewegungssystem ist verdammt smart und unser Bewegungssystem macht dieses Bein schwingt unter uns durch, gestaltet es sehr effizient, indem es auf der Seite, wo das Bein schwingt, das Becken hochzieht. Das heißt, da ist dann mehr Platz für das Bein, was unten durchschwingen kann, zum Beispiel. Also das sind alles so Dinge, die halt auch noch passieren, weil Frontalebene ist nicht nur Shift von rechts nach links, sondern Frontalebene bewegen ist auch das Becken, wo quasi dann die rechte Seite höher ist, beziehungsweise, also wir kommen wieder zurück zum Schritt. Ich muss, das ist immer Podcast ist immer ein bisschen schwierig, Leute, aber bear with me. Rechter Fuß trifft auf den Boden, wir haben einen Impact, das heißt, die rechte Beckenhälfte kommt erstmal hoch und die linke fällt ein bisschen runter. Das kontrolliert in erster Linie Gluteus Medius und dann gehen wir weiter durch den Schritt und dann kommt unsere rechte Beckenhälfte runter. Und unsere linke kommt höher. Dann schwingt eben unser Bein links unten durch. Das heißt, erst muss Gluteus Medius exzentrisch kontrahieren und dann kontrahiert er konzentrisch für diese Abduktion
so schön,
in der rechten Hüfte.
Und das ist auch wieder so. Ich wollte dich nämlich genau auch jetzt dahingehend nochmal fragen. Du hast gerade von konzentrischer Kontraktion und exzentrischer Kontraktion gesprochen. Was macht dann quasi, ich will jetzt nicht vom Gegenspieler, aber halt das gegenteilige Muskelfleisch? Also du weißt, worauf ich da hinaus
will? Ja, das Gegenteil.
Ah, also, das ist so schön, das Leute, ist halt oder?
Das ist ja so ein Wechselspiel. Also gerade so beim Becken, das ist ja wie so eine Wippe.
Ah.
Also die Bewegung in der Frontalebene ist wie eine Wippe und die Bewegung dieser Wippe wird eben kontrolliert durch ein Wechselspiel von, wenn du so willst, Antagonist und Agonist.
Mal runtergebrochen.
Runtergebrochen, also. Genau. Von Abduktoren und Adduktoren.
Ja, und das ist immer wieder genau bei der Analogie, die ich vorhin gebracht habe. Einfach, wenn das alles so funktioniert, dann nivelliert sich das am Ende des Tages. Dann funktioniert das alles so und dann ist es genauso, wie du es bereits beschrieben hast. Du hast eine konzentrische, eine exzentrische Kontraktion eines Muskels und damit einhergehend macht quasi, wenn man so will, der Gegenspieler genau das Gegenteilige. It's a beautiful thing.
Ja, und dann kommt eben, also dann sieht man das.
AKA Effizienz.
Genau, weil ein effizientes Bewegungsmuster, zum Beispiel jetzt Gangmuster, erkennt man. Das sieht einfach geschmeidig und schön aus. Und da sind keine großen abgehackten Bewegungen irgendwie zu sehen, wie eben so dieses Hin- und Herwanken, was jetzt ein Heavyweight-Bodybuilder zum Beispiel dir zeigt, oder die ältere Population, die einfach Zugriff auf gewisse Bewegungsoptionen verloren hat über Zeit. Und Zugriff auf Bewegungsoptionen kannst du verlieren, indem du, also use it or lose it, indem du älter wirst oder indem du dich halt spezifisch anpasst an deine Sportart, die dann zum Beispiel Bodybuilding oder Powerlifting ist, weil Bodybuilder und Powerlifter, die reduzieren ihre Bewegungsoptionen in Frontalebene und Transversalebene als funktionelle Anpassung an das, was sie machen.
Kannst du das, also dieses Phänomen, diesen Zustand, kannst du den biomechanisch nochmal näher beschreiben? Also wie sieht diese spezifische Anpassung aus und was geht damit einher?
Also jetzt zum Beispiel ein Kraft-3-Kämpfer, der...
Ich habe noch mehr Pillen.
Nimm einfach weiter deine Pillen. Dessen Sportart daraus besteht, schwere bilaterale Bewegungen zu machen und dessen Training auch daraus besteht, schwere bilaterale Übungen zu machen. Also in erster Linie halt Kreuzheben und Kniebeugen, logischerweise. Der bewegt sich oder der entwickelt sehr, sehr viel Kraft auf zwei Beinen in einer symmetrischen bilateralen Position und daran passt sich das System an. Das heißt, das System will gut in der Sagittalebene funktionieren und gibt quasi den Zugriff auf die anderen Bewegungsebenen nach und nach ein bisschen ab, damit es einfach weniger Freiheitsgrade gibt, die dieses System kontrollieren muss, damit eben mehr Kraft entwickelt werden kann in einem engen Korridor. Und das ist diese funktionelle Anpassung. Weniger Freiheitsgrade. Es gibt ja dieses berühmte Degrees of Freedom Problem, das schon, also womit sich Forscher in der Biomechanik schon seit über 100 Jahren auseinandersetzen. Also quasi so, hey, unser Körper hat theoretisch so unendlich viele Freiheitsgrade. Wie schafft unser System das, dass wir uns trotzdem koordiniert durch die Welt bewegen können? Und ein Weg, wie unser System das schafft, ist eben einfach gewisse Bewegungsoptionen abzubauen, damit weniger Freiheitsgrade da sind, die ich kontrollieren muss. Weil als Powerlifter will ich mich so wenig wie möglich bewegen. Also ich will zum Beispiel, es macht nicht viel Sinn, eine Kniebeuge viel tiefer als parallel zu machen. Es gibt ein paar wenige, die das machen, aber die meisten beugen gerade so zu parallel, weil sie dann natürlich weniger Range haben und mehr Gewicht bewegen können, weil sie weniger Weg dabei zurücklegen. Und das alles führt dann dazu, dass man eben vielleicht auch das gar nicht mehr seinem Körper abverlangt, also eben den Shift von rechts nach links oder mal auf einem Bein auch irgendwie Kraft entwickeln. Und daran passt sich unser System an. So läuft es. Und daran kann sich unser System natürlich auch anpassen, wenn wir keine Bodybuilder oder Kraftdreikämpfer sind, sondern wenn wir halt einfach Krafttraining machen, sehr viel schwer trainieren und ganz viel bilateral trainieren. Es ist einfach use it or lose it. Also man sollte halt die Skills, die irgendwie eine Grundlage von normaler menschlicher Bewegung sind, sollte man in irgendeiner Form auch in seinem Krafttraining abbilden, denke ich mal. Das ist, glaube ich, sinnvoll, damit man sich seine Variabilität, seine Bewegungsoptionen erhält und einfach langfristig sich gut bewegt. So.
Und man kriegt keine Krankheit davon oder verliert seine Gains oder so, wenn man einfach ein bisschen smarter trainiert.
Im Gegenteil.
Ja, im Gegenteil.
Absolut im Gegenteil.
Ist schon spannend, gell? Ja gut, irgendwann mal, das haben wir ja schon so oft gesagt, irgendwann ist es auch da einfach die Normalität. Es dauert halt noch ein bisschen.
Bissel. Ja, ich meine, das ging ja, das ist ja auch alles nichts Neues. Es ging so mit Functional Training los. Ich finde es total schade, was aus Functional was das Internet aus Functional Training gemacht hat über die letzten Jahre. Es wird jetzt immer so verkauft, als wenn Functional Training quasi wäre, ich ahme eine Bewegung aus einer Sportart nach im Kraftraum. Mhm. Das, die Leute, die sich Functional Training ausgedacht haben, die haben so einen Schmarrn nicht gemacht. Da war das Ansinnen nur, nicht in Maschinen zu trainieren, sondern quasi mit freien Gewichten und halt ein bisschen näher an normaler menschlicher Funktion dran, was total unserer Philosophie entspricht. Mhm. Aber ja, da haben wir schon öfter drüber geredet. Das Fass müssen wir auch nicht immer unbedingt aufmachen. Aber die Grundidee und Grundintention von Functional Training ist eine total logische und gute Idee. Was dann daraus geworden ist und so, das ist ein anderes Thema.
Was kannst du denn zum Beispiel mit einem Split Squat noch in den Fokus rücken oder biasen? Also wenn jetzt jemand Einschränkungen in Flexion oder Extension hat, was machst du denn dann?
Ja, genau diese, je nachdem, was es dann für eine Einschränkung ist, kann man mit Split Squats halt gut in die Mangel nehmen. Das heißt, wenn ich Probleme mit Hüftflexion habe, dann kann ich die Bewegung so manipulieren, dass ich zum Beispiel meinen vorderen Fuß erhöhe und dadurch mit dem vorderen Bein dauerhaft in mehr Flexion bin. Das heißt, ich bewege mich einfach mehr in dem, auf dem Spektrum zwischen Flexion und Extension bewege ich mich mehr in dem Bereich Flexion der Hüfte und kann dann dementsprechend da auch besser werden und die genau diese Bewegungsoptionen in Flexion trainieren. Und ich kann es auch andersrum machen und sagen, hey, ich will mehr Hüftextension fördern mit meinem Split Squat. Dann mache ich zum Beispiel, dann erhöhe ich meinen hinteren Fuß. Dadurch habe ich alleine schon natürlich eine Hüftstreckung in dem erhöhten hinteren Bein. So, da habe ich natürlich einen Stretch auf die Vorderseite und verbringe einfach ein bisschen mehr Zeit in dieser Position von Hüftstreckung. Und dann ist wieder so, also für mich ist ein...
Sorry, aber das ging mir jetzt zu schnell. Kannst du das nochmal erklären, und zwar beides? Warum? Also, ja, schon, aber ich will, dass du es besser erklärst. Bisschen ausführlicher. Habt ihr es
mitbekommen? Ich war doch noch gar nicht fertig, Leute. Also,
ja, dann bleib doch einfach mal bei vorderes Bein erhöht.
Vorderes Bein erhöht, okay.
Ist dir zu langweilig, oder?
Nee, ich glaube, ich habe schon das gesagt, was ich sagen will. Also natürlich könnte man das jetzt irgendwie krass auf die Spitze treiben, aber im Prinzip, wenn ich mein vorderes Bein erhöhe, dann eben wird meine vordere Hüfte immer irgendwo im Bereich, also halt so um die 90 Grad Hüftflexion sich bewegen. So. Und natürlich habe ich auch noch ein hinteres Bein, auch wenn ich den vorderen Fuß erhöhe. Auch das hintere Bein bewegt sich ja mit, arbeitet mit und das befindet sich, wenn ich ein gutes Setup habe, auch in Hüftstreckung. Das heißt, ich habe ja wie eine Leg Extension, wenn ich einen Split Squat mache vom hinteren Bein, in einer Position der Hüftstreckung. Und das passiert halt einfach gleichzeitig. Deswegen ist ein Split Squat ja auch so geil, weil ich einfach immer automatisch zwei Fliegen mit einer Klappe schlage, weil ich immer bei einem Split Squat beide Beine trainiere. Auch wenn unser Fokus immer auf dem vorderen Bein liegt und wir das Standbein nennen. Die Lastverteilung ist bei einem Front-Foot-Elevated Split Squat, also vorderer Fuß erhöht, so, dass das hintere Bein tendenziell mehr Last trägt als das vordere. Da denkt man immer nicht so drüber nach. Mhm. Aber das ist zum Beispiel auch der Grund, warum manche Leute, die irgendwie Knieprobleme haben, dann halt Schmerzen im hinteren Knie haben bei Split Squats. Ja, weil da ist halt viel, viel Spannung drauf durch die gestreckte Position. Und da muss halt auch Kraft entwickelt werden. Da kann man dann auch noch, also der hintere Fuß befindet sich quasi so in einer Position der späten Standphase. Also die Ferse ist weg vom Boden. Ich brauche Extension vom Großzehgelenk und so. Also im Split Squat passieren biomechanisch ganz, ganz viele Sachen. Und dementsprechend kann ich den halt auch nutzen, um an ganz vielen verschiedenen Sachen zu arbeiten mit einem Split Squat. Bewegungstechnisch.
Nochmal rein
faktisch. Und ich trainiere einfach meine Adduktoren, meine Quads, meine Glutes. Weiß. Natürlich, also gut. Ja, auch das ist toll.
Wie hoch würdest du den vorderen Fuß erhöhen? Also wie hoch würdest du stehen?
Kommt ein bisschen, also natürlich abhängig von den Hebeln und Körpergröße von den Menschen, der die Übung macht. Aber ich würde sagen, vielleicht maximal 20 Zentimeter. So. Mhm. Und wenn wir jetzt einen Split Squat mit hinterem Fuß erhöht machen, dann, also meistens legt man den ja irgendwie auf einer Bank ab oder auf irgendeiner Rolle oder halt, man hat halt so ein Gerät dafür, wo man das machen kann. Es ist der total in, dass man den Schritt irgendwie riesig groß macht und sich dann halt nach vorne lehnt, weil man muss ja, da haben wir letztens auch in irgendeiner Folge drüber geredet, man muss ja immer die Glutes biasen mit einem Rearfoot Elevated Split Squat und so weiter. Und das ist so, ja, klar kann man das machen, aber ich mache einen Split Squat, einen Bulgarian Split Squat anders. So, für mich ist, ich will da mittlere, vielleicht ein bisschen späte Standphase irgendwie im Standbein haben und dann mache ich den Schritt viel kürzer und zwar so, dass mein Körperschwerpunkt über meinem Standfuß ist. So mache ich einen Bulgarian Split Squat. Mhm. Das heißt nicht, dass die, keine Ahnung, Bodybuilding, Bootybuilding-Variante irgendwie falsch ist, aber es ist halt wieder sehr muskulär gedacht und nicht gedacht in Funktion von meinem Bewegungssystem. Und wenn man das macht, dann verlagert man halt sehr viel Gewicht auf das Standbein. Wenn der hintere Fuß erhöht ist, dann shiftet man automatisch das Gewicht auf das vordere Bein. Einfache Faustregel so, dass der Fuß, der näher am Erdmittelpunkt ist, trägt mehr Gewicht. So kann man sich auch für andere Übungen, andere Setups zunutze machen, dieses Prinzip übrigens. Auch für Hinge-Varianten und so weiter. Und so kann man dann eben verschiedene Ranges biasen, wie zum Beispiel mehr Hüftstreckung auch in der Standbeinseite, wo du ja niemals reinkommst, wenn du einen vorderen Fuß erhöhst. Aber wenn du einen hinteren Fuß erhöhst, dann und du machst den Schritt nicht so riesig, dann kannst du da halt auch einfach an einer sauberen Hüftstreckung arbeiten. Und eine saubere Hüftstreckung ist was ganz vielen Leuten fehlt. Also lohnt sich's für viele auch daran zu arbeiten, aus diversen Gründen.
Ja, es ist schön.
Auch mit anderen Übungen natürlich, also nicht nur Split Squats.
Und wie sieht es mit Loading aus? Wie loadest du so einen Split Squat? Und warum? Wie? So, ist dir das egal?
Natürlich ist mir das nicht egal. Auch das kommt ein bisschen drauf an. Ich finde es generell gut, das irgendwie kontralateral zu beladen. Also sprich, wir haben einen normalen Split Squat in der Ebene. Mhm. Rechtes Bein ist vorne, linkes Bein ist hinten. Wenn ich ein Gewicht nur in der linken Hand halte, dann muss mein Körper das ja ausgleichen. Weil wenn er das nicht machen würde, dann würde mich das Gewicht in der linken Hand einfach nach links ziehen und ich würde nach links umfallen. Das heißt, mein Körper wird automatisch seinen Schwerpunkt nach rechts verschieben, um das Ganze auszugleichen. Das heißt, ich shifte ganz automatisch, nur weil ich da ein Gewicht in der linken Hand halte, bisschen mehr in die rechte Hüfte rein. So, deswegen ist so kontralaterales Loading total sinnvoll. Das machen wir auch viel bei Hinge-Bewegungen, also nicht nur bei Split Squats. Auch was ich gerne mache, weil ich will ja diese ganzen Bewegungen nach wie vor einfach insgesamt schwer beladen, ist, dass ich zwei verschiedene Gewichte habe. Also, dass ich zum Beispiel in der linken Hand eine 50er Kurzhantel halte und in der rechten Hand eine 25er Kurzhantel. Dann habe ich insgesamt immer noch viel Last für die Übung, aber ich habe trotzdem diesen Effekt von der kontralateralen Last, den ich mir zunutze machen kann, um eben so ein bisschen mehr die rotatorische Komponente und die Frontalebene mit zu integrieren in den Split Squat, was für mich einen Split Squat ausmacht. Mhm. Also einen Split Squat kannst du von mir aus auch mit einer Langhantel auf dem Rücken beladen, aber dann nimmst du dir irgendwie so diese biomechanischen, rotatorischen Vorteile, was Bewegungsoptionen angeht. Und dann macht es für mich schon nicht mehr so viel Sinn, das so zu machen. Aber natürlich gibt es da auch auf jeden Fall Szenarien, wo das total sinnvoll sein kann, das einfach bilateral zu beladen, logischerweise. Ja, so würde ich meistens vorgehen. Und wenn ich sage, ich will, dass jemand eher rausschiftet aus der Hüfte, aus der Standbeinhüfte, dann kann man das Ganze umdrehen und das Gewicht eben in die ipsilaterale Hand nehmen. Weil der gleiche Effekt bloß umgekehrt dann passiert. Dann könnte man auch noch über den Fuß reden, was da so passiert und was man dafür Formen und Bewegungen quasi in den Fokus rückt, je nachdem, wo man das Gewicht hält. Aber wir sind ja heute nicht beim Fuß, sondern bei der Hüfte.
Das wollte ich gerade sagen. So, das ist ja einfach nur eine konsequente Ableitung dann.
Genau. Mhm. Die Kette hoch beziehungsweise die Kette runter.
Du hattest ja mal eine Zeit, wo du tatsächlich auch, ich sag mal, Hüftinnenrotation und Außenrotation getestet hast und auch gerätestet hast nach irgendwelchen Interventionen, die du selbst an dir vollzogen hast. Machst du das noch oder ist dir sowas noch wichtig?
Nö.
Nö.
Also ich mache es nicht mehr. Ich habe sehr, sehr viel damit rum experimentiert. Aber mein Ziel ist es nicht, irgendwelche Rotationswerte zu verbessern mit meinem Training. Mhm. Von daher, ja, mache ich das jetzt auch nicht mehr. Ja, nee, ist echt schon lange her, dass ich da irgendwie mit rum experimentiert habe. Aber ich finde, diese Phase war für mich und mein Verständnis extrem wichtig. Also die Sachen zu testen, zu retesten, zu gucken, gibt eine gewisse Krafttrainingsübung mir zumindest kurzzeitig mehr Rotationsfähigkeit in der Hüfte oder weniger oder bleibt es gleich? Mhm. So, das ist schon interessant zu beobachten, weil eben ein super schwerer bilateraler Lift wird deine Rotationsfähigkeit reduzieren. Und wenn du ein kluges Setup wählst und die Übung auch gut durchführst, dann kannst du dir eben Bewegungsoptionen schaffen in Hüftrotation. Und Hüftrotation zu haben ist schon cool, ist schon wichtig, so, weil das ist halt so, unsere Hüfte ist halt ein rotatorisches Gelenk. Also das ist eigentlich das Einzige, was eine Hüfte kann, ist halt rotieren, weil es ja eine Kugel ist.
Aber ging das damals einher, als du das so explizit, ich will fast sagen ad absurdum, getrieben hast und getestet hast, ging das auch mit irgendeiner subjektiven Gefühlssensation einher? Also war die auch irgendwie mal schmerzmotiviert oder so?
Nee, Hüfte hatte ich eigentlich, also es kann schon sein, dass ich irgendwann mal ein bisschen die Hüfte wehgetan habe.
Ich meine, dann lass es nicht Schmerz sein, aber halt irgendwie das Gefühl der Einschränkung oder irgend sowas, der Limitierung.
Na.
Okay.
Bei mir nicht wirklich.
Ja, weil das wäre natürlich schon auch interessant gewesen.
Also ich bin ja auch so, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich weiß auch nicht, ob es schon immer so war oder am Anfang meiner Trainingskarriere habe ich da natürlich keinen Fokus drauf gelegt, aber ich kann eine super tiefe Kniebeuge ohne jegliche Einschränkung. Mhm. Und da musste ich nicht irgendwie hart für arbeiten, sondern das kann ich halt irgendwie. Und habe ich mir auch erhalten durch mein Training. Mhm. Und ein tiefer, also ein S-to-Grass Squat zu können, ist natürlich schon ein guter Indikator einfach für, ja, ein gut funktionierendes Bewegungssystem und auch geschmeidige Hüften, die irgendwie rotieren können.
Oder für ein System, das halt gut kompensieren kann. Das gelernt hat, über die Jahre gut zu kompensieren.
Kann auch sein, mhm. Ja.
Ja, schon spannend. Also so dieser Gedanke dahinter. Du weißt ja, ich hatte auch mal eine Zeit, wo ich da extrem verkopft an die Sache herangegangen bin. Aber weil es halt auch Bock gemacht hat.
Ja, klar, hat mir auch immer Spaß gemacht. Ja. Und das ist auch so, ich finde, ein ganz wichtiges Learning von diesem Rumexperimentieren mit Hüftrotationswerten und so ist, man sollte die wichtigsten Dinge erstmal in den Fokus legen. Und wenn es um Hüftrotation geht, dann ist erstmal das Wichtigste deine Beckenposition. Und das kann man halt auch total einfach testen. Also du hast halt in gewissen Beckenpositionen mehr oder weniger Rotationsfähigkeiten in die eine oder andere Richtung. Das heißt, wenn wir Leute coachen mit dem Ziel, zum Beispiel Rotationsfähigkeiten der Hüfte wiederherzustellen oder zu erhalten oder zu verbessern oder whatever, dann ist Beckenposition und Beckenkontrolle erstmal das A und O. Und danach kann ich anfangen, super fancy zu werden und krass reinzuzoomen und zu sagen, okay, wir machen jetzt hier einen Front-Foot-Elevated Split Squat mit kontralateralem Loading und Hip-Shift und Pronation und Pipapo und so weiter. Wenn die Beckenkontrolle nicht da ist, wenn die Beckenposition nicht passt, dann wird es alles nichts bringen, dann wird es nicht funktionieren. Punkt. So. Mhm. Das ist auch, also es ist ja nur logisch, dass je nachdem, wie dein Becken im Raum steht, zeigt deine Gelenkpfanne halt mehr in die eine oder andere Richtung. Also wenn der Becken super krass nach vorne gekippt ist, dann zeigt deine Gelenkpfanne quasi mehr nach unten hinten. Und wenn du dein Becken super krass aufrichtest, dann zeigt sie mehr nach vorne. Und dementsprechend hast du auch mehr Zugriff auf gewisse Rotationen. Also du wirst mit einem krassen Anterior Tilt immer eingeschränkt sein in Hüftinnenrotation. Das kann jeder ausprobieren. So. Man kann sich irgendwo hinlegen und einfach nur selber an sich seine Innenrotation testen in einer neutralen Beckenposition und dann geht man so krass ins Hohlkreuz, wie man nur kann und macht es nochmal und man wird weniger Hüftinnenrotation haben, weil das halt, also ja, da ist dann halt einfach ein Anschlag früher da, weil ich die Bewegung in einer komplett anderen Ausrichtung und Orientierung anfange.
Also gibt es schon auch eine gewisse hierarchische Herangehensweise in deiner Arbeit.
Ja, die sollte es geben. Also eben, wenn ich einen Split Squat cue oder so, dann cue ich erstmal Position, und solange die irgendwie nicht halbwegs passt, brauche ich nicht anfangen, irgendwelche anderen Sachen zu machen, so ungefähr. Und meistens mache ich auch nicht viel mehr, weil wenn die Position passt, wenn das Setup passt, das ist, kann man auf jede Übung übertragen, dann kümmert sich die Bewegung um sich selbst und dann funktionieren Dinge auch auf eine gute Art und Weise. Mhm. Also das, wenn man das Setup von einer Übung, wenn das stimmt.
Wenn man das nailt.
Wenn man das nailt.
Oder?
Ja, nail the setup and the movement will take care of itself. So, das ist auch ein Satz von Pat Davidson. Und der hat meine Art zu coachen und auch selbst zu trainieren ganz krass beeinflusst, geprägt.
Naja, ich meine, nicht umsonst machen wir Atemarbeit, machen dann Positionsarbeit, wo Leute eben Positionen lernen, ihre eigene Position lernen, also einfach zu schauen, was hat das Tierchen, was bringt es mit, was braucht es vielleicht mehr, um dann letztendlich halt genau das Erlernte mit in Belastung zu nehmen. Also nichts anderes machen wir ja, und davon erzählen wir ja immer wieder.
Genau. Position diktiert Funktion halt, gell?
So ist es halt.
Schon ein wichtiges Prinzip.
Was gibt's denn noch für so Go-To-Moves, die du, ja, jetzt mal, wenn man so will, ohne dass man viel drüber nachdenkt und einfach so reingezoomt sagt, okay, du brauchst das, weil, was würdest du den Leuten noch mitgeben, was man so für Moves machen könnte, für Bewegungen machen könnte, die definitiv von Vorteil für die Funktion der Hüfte wären?
Da denke ich ganz stark an den Hip-Lock, natürlich.
Dein Wasser schmeckt köstlich. Das war viel besser als meins.
Ja, weil es aus so einem geilen Edelstahl. Übrigens, jetzt, wenn wir schon dabei sind, jetzt
schmeckt der Plug. Echt gut.
Das Wasser schmeckt so gut, weil es aus der neuen ESN-Flasche kommt. Also nicht, weil ESN draufsteht, aber das ist schon so Wasser aus so Edelstahl-Dingern schmeckt schon einfach geil. Ich glaube, das ist einfach
lecker.
Das ist strukturierter.
Mann. Kein Wunder, dass du im Internet angefeindet wirst als ESN-Hure, oder wie?
Ich bin so eine geile ESN-Hure. Also Leute, mit Code MTMT spart ihr mal den maximalen Betrag bei ESN. Und es gibt jetzt auch Trinkflaschen, falls ihr eine braucht. Aber in erster Linie geht es natürlich um Gains. Also schnappt euch euer Kreatin, eure Protonen. Wir haben die letzten Folgen genug über Supplements geredet und was wir nehmen und was wir empfehlen. Falls ihr nochmal hören wollt, dann hört euch die alten Folgen an. Habt ihr eh gehört, ihr seid ja alle Stammhörer, die hier sind.
Also Hip-Lock?
Hip-Lock. Das ist für mich so auch ein elementarer, das ist genauso ein elementarer Bewegungsskill wie ein Hip-Shift. Also dieses Verlagern vom Körperschwerpunkt ist der Hip-Lock. Hip-Lock ist, wie der Name schon sagt, so eine, Deutsch, Alter. So eine verriegelte Position
meinst,
der Hüfte.
Du meinst, das Verlagern des Körperschwerpunkts ist der Hip-Shift und genau. Jetzt erklärst du den Hip-Lock.
Ja, jetzt genau so.
Ja.
Hip-Lock ist eine Position, in der die Hüfte sehr stabil ist, wo sehr, sehr viele Co-Kontraktionen um die Hüfte rum passieren, die eben dann das Hüftgelenk rigide machen. Und das ist eine Position, die brauchen wir, um uns im Raum nach vorne abzustoßen. Also im Fuß wäre das Supination. Das macht den Fuß rigide und macht den Fuß zu einem stabilen Hebel, der uns eben erlaubt, uns nach vorne bzw. auf die andere Seite zu drücken. Und der Hip-Lock ist quasi so diese Position, wo der Oberschenkel außen rotiert ist, wo die Hüfte gestreckt ist. Und das ist eine Position, die wir im Sport natürlich immer wieder finden, gerade bei einem Sprint, also quasi im letzten Teil von einem Schritt in einem Sprint, aber auch wenn wir springen und auch wenn wir gehen einfach nur. Das heißt, es ist einfach Hüftstreckung stabilisiert, wenn du so willst. Das ist ein Hip-Lock. Und der findet auf jeden Fall, ist auch, ich glaube, von Franz Bosch ursprünglich dieses Konzept, ist einer von den Attractors von Franz Bosch, also so ein eben eine Position, in der wir uns immer wieder finden werden, wenn wir uns halt so athletisch bewegen oder einfach durch die Welt bewegen. Und deswegen macht es halt Sinn, das auch in sein Krafttraining einzubauen. Genauso wie alles, was wir bis jetzt schon besprochen haben davor. Sprich Hip-Shift und Frontalebene und so weiter. Genau. Hip-Lock habe ich auch mit ganz vielen verschiedenen Varianten rumexperimentiert. Kann man in Step-Ups mit einbauen, kann man isoliert trainieren, kann man isometrisch machen, kann man dynamisch machen, kann man mit einem Hinge kombinieren. kann man mit einem Step-Up kombinieren, habe ich schon gesagt. Genau, also das ist so, das ist eben eine.
Führ uns mal durch eine Rap Step-Ups. Und vielleicht auch so bezogen auf die jeweiligen Gelenke. Also du hast ja eigentlich schon gerade erklärt,
ja,
was du in der Hüfte machst, aber was ist da auch so mit Delayed Knee Extension oder so? Keine Ahnung, weiß ich nicht.
okay, dann was für eine Variante nehmen wir da? Machen wir einfach mal einen Step-Up auf eine Box und vor der Box, auf die ich draufsteige, steht noch eine weitere Box, die ein bisschen höher ist. Also ich habe so zwei Boxen vor mir. Ich mache erst einen Step-Up mit viel Intention, mit Power auf die erste Box.
Mit welchem Bein?
Mit meinem rechten Bein. Streck meine Hüfte, versuche mein Knie eben nicht zu strecken, also mein Knie bleibt leicht gebeugt. Ich verzögere die Kniestreckung und sorge dafür, dass ich erst meine Hüfte strecke, ohne mein Knie ganz durchzustrecken. Und dann bin ich in dieser Position, ich habe den Step-Up gemacht, ich bin quasi jetzt groß auf der ersten Box und dann versuche ich in dieser Position zu bleiben. Das heißt, meine Hüfte ist gestreckt, ich bin in diesem Hip-Lock, meine rechte Hüfte stabilisiert alles, mein Knie ist auch leicht gebeugt. Und dann drifte ich natürlich, weil ich ja nach vorne oben gegangen bin, falle ich quasi so weiter nach vorne und dann versuche ich das ein bisschen abzubremsen und dann, bumm, setzt mein linker Fuß auf der zweiten Box auf und dann ist die Wiederholung vorbei. Ich hoffe, das kann man sich vorstellen. Das ist auch so eine Variante, die ich bei Franz Bosch mal gesehen habe, so in der Art. Das beinhaltet jetzt halt beide Konzepte, also den Hip Lock und Delayed Knee Extension. Also verzögerte Kniestreckung. Auch ein wichtiger Skill, weil wenn wir sprinten zum Beispiel, also wir bleiben jetzt mal beim Sprint, aber es ist auch wieder ein wichtiges Konzept, auch im Gangzyklus und generell, wenn wir uns halt durch die Welt bewegen. Unsere Glutes brauchen ein bisschen länger, um Kraft zu generieren und dementsprechend wollen wir nicht erst unser Knie strecken und dann unsere Hüfte. Das ist keine effiziente Kopplung, also das wäre einfach keine gute Kopplung, auch wenn wir das oft im Krafttraining genauso machen. Also mit Triple Extension zum Beispiel mache eine Kniebeuge. Da strecke ich synchron Sprunggelenk, Knie und Hüfte. Aber das ist halt auch, weil ich mich in die Vertikale bewege. Und im normalen Leben bewegen wir uns halt nicht vertikal im Raum, sondern horizontal im Raum. Und für diese horizontale Bewegung habe ich eben eine Verzögerung in der Kniestreckung. Und ich strecke erst meine Hüfte, damit die Glutes ihr komplettes Kraftpotenzial entwickeln können. Und dann brauche ich Kokontraktion um mein Knie rum. Also mein Knie wird stabilisiert in dieser leicht gebeugten Position. Und die Kraft, die in der Hüfte generiert wird, wird durch mein Bein, durch das Kniegelenk, über die Hamstrings, über die Waden, in den Fuß übertragen, in den Boden übertragen und sorgen dafür, dass ich schnell sprinten kann, zum Beispiel. Das ist so ein bisschen dieses Konzept von verzögerter Kniestreckung, Delayed Knee Extension. Und das ist sehr, sehr eng gekoppelt an den Hip-Lock. Und das sind für mich so die Schlüssel-Skills, die eine Hüfte können sollte. Gerade eine athletische Hüfte, aber meiner Meinung nach auch einfach eine gut funktionierende Hüfte. Hip-Shift, Delayed Knee Extension, Hüftstreckung und Hip-Lock. Hüftstreckung ist ein Teil von dem Hip-Lock und so weiter. So, und wenn das alles eine Hüfte kann, dann hast du eine gute Hüfte. Dann Hüfte gut.
Das heißt aber, wenn du den Hip-Lock trainieren willst, oder anders, gib uns mal ein Beispiel, wie du den Hip-Lock auch noch trainieren könntest.
Zum Beispiel einfach, also machen wir jetzt mal ganz simpel mit einem ISO, also isometrisch. Du stehst vor einer Wand, so ein bisschen, also Füße haben so, keine Ahnung, 50 Zentimeter Abstand zur Wand oder so. Vielleicht ein bisschen weniger. Du bist auf einem Bein, das andere Knie ziehst du hoch, also du bist wie in so einer Sprinterstellung und dann gehst du auf den Fußballen von deinem Standbein, also der rechte Fuß ist auf dem Boden, dein linkes Knie hast du angezogen und dann schiebst du den Boden unter dir weg, so fest wie du nur kannst und dadurch wird deine rechte Beckenhälfte runterkommen und deine linke Beckenhälfte hochkommen. Das heißt, du bewegst die Hüfte in Abduktion auf der trainierten Seite. Und dann machst du noch einen Reach mit dem rechten Arm nach oben. Also du greifst mit der rechten Hand so hoch an die Wand, wie du kannst. Du versuchst einfach, die Wand da ganz oben anzufassen und mit der linken Hand kannst du dich an der Wand abstützen, damit du ein bisschen externe Stabilität hast. Und in dieser Position, wo deine ganze rechte Seite quasi auf Länge ist, da bleibst du für, keine Ahnung, sagen wir mal 10 Sekunden und drückst dich so hoch du kannst, schiebst den Fuß durch den Boden, bist in Hüftstreckung, bist in Abduktion, bist in eher Außenrotation auf dem Femur bezogen auf der Seite, trainierst eben alle Muskeln um die Hüfte rum, die müssen diese, also auch die tiefen Hüftrotatoren und die Glutes und alles, was da halt so ist, müssen alle dafür sorgen, dass diese Hüfte in dieser gestreckten Position stabilisiert ist. Das wäre eine einfache Variante, die man sich vielleicht auch ein bisschen besser vorstellen kann. Und das kannst du eben, das ist die isometrische Variante, und dann kannst du das auch noch mit ein bisschen mehr Dynamik verbinden und so weiter. Aber das wird dann ein bisschen wild, das nur so zu beschreiben. Das muss man dann vielleicht einfach mal sehen, was man da noch so für Varianten machen kann. Gibt es ganz viele, gibt es auch Hip-Lock-Varianten, die ein bisschen mehr in der Frontalebene passieren. Mache ich auch gerne. Genau.
Worauf ich hinaus wollte, ist genau das Element, was du in dieser Franz-Bosch-Variante beschrieben hast, dass wenn man einen echten Hip-Lock trainiert, muss man sich auch mal vor Augen halten, dass die Glutes ja ein horizontal treibendes Element haben. Das heißt, dass man sich nicht nur in der Vertikalen bewegt, so wie man es quasi vielleicht so Fitness- oder Bodybuilding-mäßig machen würde bei einem Step-Up, sondern gedacht, deswegen habe ich diese Variante an der Wand, in die Wand hineindrückend, weil du da ja definitiv ein horizontales Element hast, und zwar ein sehr, sehr starkes Element. Und das ist ja die Wichtigkeit bei einem Hip-Lock, dass man halt versteht, dass die Funktion der Glutes am Ende des Tages wirklich halt ein im Raum horizontal beschleunigendes Element ist. Und deswegen ist es einfach von meiner Meinung nach vonnöten, wenn man halt einen schwerer beladenen Step-Up macht, so wie du es gemacht hast, dass du die Möglichkeit hast, eine weitere erhöhte Box zu haben, damit du quasi das hüftflektierte Bein da nach vorne treiben kannst, damit du nicht ins Leere fällst, sondern dass du halt die Safety hast, da draufsteigen zu können. Anders macht es einfach keinen Sinn, Leute. Also rein von der Funktion her gedacht, dass du halt wirklich einen progressiv beladenen Hip-Lock trainieren kannst. Und dementsprechend, also du hast es ja beschrieben, ich hätte dich sonst noch weiterhin gefragt, wie lange du diese Position hältst. Aber du hast es ja schon in den Fokus gerückt, dass es ja eine Position ist, die du auf jeden Fall, also auch gedacht in den Fokus rückst und nicht nur einfach nach oben steigst und dann quasi auf die zweite Box, sondern du hast ein Element von eingefrorener Position, bevor du dann quasi dein Bein
wieder senkst. Ja, das ist so eine Sekunde, die ich da vielleicht bleibe und dann falle ich eben auf die Box
drauf. Das ist total wichtig.
Ich finde, also ich habe auch jetzt eine neue Variante in meinem letzten Trainingszyklus gehabt, von der bin ich ein sehr, sehr großer Fan. So Headfield-Step-Ups mit der Safety-Bar. Also ich halte mich fest, eben wie das immer so ist bei Headfield-Varianten, ich halte mich mit beiden Händen fest, habe eine Safety-Bar auf dem Rücken, mache einen Reverse-Lunge und aus dem Reverse, also von der Box runter. Und aus dieser Position eben schiebe ich mich nicht hoch, sondern hoch und nach vorne. Und ich kann dadurch, dass ich mich festhalte, mich da auch immer so ein bisschen reinziehen. Und das ist wirklich dann so nur Hüftstreckung. Ich mache nur eine Hüftstreckung. Ich jag mein Becken nach vorne und nach oben. Eben habe nie eine ganze Kniestreckung. Mhm. Und das kannst du eben noch so ein bisschen steuern, auch über die Hände, über die Arme, über diesen Support. Super geile Variante, weil du eben aus dieser tiefen Position tiefe Hüftflexion raus in den Hip-Lock reinkommst, in eine richtig geile Hüftstreckung bekommst, weil eine geile Hüftstreckung kriegst du halt, wenn du dich auch nach vorne bewegst und nicht nur nach oben. Genau. Deswegen strugglen auch so viele Leute mit Hüftstreckung, die halt nur Krafttraining machen und sich immer nur vertikal im Raum bewegen. Weil, ja, wenn wir uns nach vorne bewegen, dann das ist so echte Hüftstreckung, in Anführungszeichen.
Ein total wichtiges Element einfach, ja.
Ja.
Ich habe da jetzt so ein bisschen mit der Landmine rumgespielt. Also eben auch so ein Reverse Lunge aufgeladen und dann quasi halt mit der Landmine genau in die Position, die du eigentlich an der Wand gerade beschrieben hast. Also da kann man auch total viel rumspielen. Und das ist ja ein so super dynamisches Element, was dir ja letztendlich beide sein aufgrund von der Kurve, die Langhantel in der Landmine eben beschreibt, quasi halt so im Raum diese Horizontalverschiebung im Raum eben halt beide Seien schon ermöglicht. Also es ist eine super Variante.
Ja, ich finde generell, als ich so diese Konzepte verstanden habe, eben von Hip-Lock, von Delayed Knee Extension und so, und ich dann angefangen habe, das einfach in bestehende Übungen mit einzubauen, wie eben so Step-Ups und so ein Zeugs, hat total Bock gemacht. Und das sind dann auch Bewegungen, die mache ich halt immer eher mit Fokus auf Explosivität und Tempo und nicht so langsam grindig. Dafür gibt es andere Übungen, die dafür besser geeignet
Absolut.
Sind.
Absolut. Ja. Das ist echt, echt schön. Das macht Spaß.
Macht mega Bock. Also auch so, ich habe auch teilweise habe ich so einen, das war auch eine coole Variante. Einfach mit einer Langhantel auf dem Rücken, guter alter Backload mit einer Langhantel, vor einer relativ hohen Box. Und dann habe ich einen quasi einen Stagger-Stance, B-Stance, Hinge gemacht. Und das war meine Startposition. Und aus dieser gehinschten Position habe ich explosiv meine Hüfte eben wieder gestreckt, ohne mein Knie zu strecken, und habe mein anderes Bein auf die Box draufgesetzt. Mhm. Habe dann da kurz nochmal gehalten, nochmal geschoben und dann halt wieder Reset und wieder aus dieser gehinschten Position raus. Auch eine geile Variante, super anstrengend. Und übrigens, was mir da auch noch einfällt, das steckt es schon mit drin, aber wir haben nicht explizit drüber geredet. Hüftstreckung passiert halt bei normaler menschlicher Bewegung auch mit einer Hüftbeugung auf der anderen Seite. Also normale menschliche Bewegung bedeutet reziproke Bewegung. Und wenn ich rechts meine Hüfte strecke und auf der linken Seite schwingt mein Bein durch, ja, dann hilft ja mein linkes Bein meiner rechten Hüfte dabei, sich zu strecken. Alleine durch das Momentum, was quasi mein Schwungbein generiert. Und das ist, also so funktioniert eigentlich Hüftstreckung. Eben als reziproke Bewegung. Und die andere Seite spielt auch eine Rolle. Und auch deswegen ist halt unilaterales Training irgendwie wichtig, um gewisse Bewegungsskills zu lernen. Und gerade im athletischen Kontext ist es, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Element. Weil wenn wir uns durch die Welt bewegen, dann haben wir immer den Wechsel. Wenn die eine Hüfte in Extension geht, geht die andere Hüfte in Flexion. Und das ist ein Element, was du natürlich auch nicht hast, wenn du bilateral trainierst zum Beispiel.
Gibt es noch irgendwie so eine rotatorische Komponente, die du irgendwie auch so hinzufügen würdest? Also vielleicht eine, die du jetzt gar nicht so als global große Bewegung oder als Skill siehst?
Also jetzt zum Beispiel die Variante mit dem Hinge, die ich gerade beschrieben habe, das ist dann schon so, ich lade mich quasi auf und starte in die Hüfte reingeschiftet und shifte dann eben mit dem Step-Up eher aus der Hüfte raus. Das heißt, ich komme aus einer innenrotierten Position und ende in eher einer außenrotierten Position. So vielleicht. Oder was meinst, oder auf welches rotatorische Element willst du hinaus?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Ich dachte jetzt, du sprichst vielleicht noch von Hip Airplanes oder so, oder irgend so solchen Dingen.
Ja, Hip Airplanes sind auch super. Um allgemein mal so. Also, das ist jetzt, geht jetzt wieder weg von dem, worüber wir gerade geredet haben, ja. Aber Hip Airplanes sind auf jeden Fall eine meiner absoluten Go-To-Übungen, wenn es darum geht, Hüftrotation zu verbessern. Und auch da gibt's krasse Unterschiede. Ich habe das bei mir selber erstmal rausgefunden, ich habe zum ersten Mal einen richtig guten Hip Airplane gemacht vor ein paar Monaten, wo ich erst gecheckt habe.
Beschreib das mal bitte.
Erstmal den Hip Airplane.
Ja, beschreib ihn mal, den Hip Airplane, und beschreib mal vielleicht den Unterschied von, jetzt habe ich ihn zum ersten Mal richtig gut gemacht. Schau doch Basti, hast du bei Basti abgeschaut, oder? Der zum ersten Mal gestern irgendwie gute ADLs gemacht hat, oder wie ist das?
War es gestern soweit?
Ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Versus quasi, wie hast du es in der Vergangenheit gemacht?
Das wird schwer zu beschreiben. Also Hip Airplane, ja, googelt einfach Hip Airplane und guckt euch das erste YouTube-Video an, dann habt ihr eine visuelle Vorstellung, wie das aussieht, so bevor ich mich jetzt mundfusselig rede und das beschreibe. Ich finde einen Hip Airplane, also erstmal kommt es natürlich drauf an, wo kommt die Rotation her und so weiter. Alles schön und gut. Aber so für mich war so der Game Changer, dass ich mich über mein Standbein in die innenrotierte Position reinziehe. Also dass quasi meine Adduktoren ziehen mich da rein, ziehen mein Becken in die Position, wo ich dann eben innenrotiert bin. Also wenn ich rechts Standbein habe, dann kommt ja meine linke Beckenhälfte runter, wenn ich mich in Innenrotation reinbegebe. Und das ist so eine Muscle-Mind-Connection-Sache. Also, und du kannst dein Becken auf deinem Femur rotieren. Das kannst du irgendwie machen. Das geht. Immer irgendwie. Aber es macht einen fetten Unterschied, ob du dich da reinziehst über die Adduktoren und dann auch wieder rausdrückst über dein Standbein. Oder ob du das halt irgendwie anders machst, weil so, man kann da super kompensieren in der Bewegung. Und ich habe das dann auch mal so, ich habe das mit einer Kundin auch gemacht und die hat genau das gleiche Feedback mir gegeben. Die war so, boah, ist ja fett anstrengend. Und ich, so habe ich, also die kennt die Übung auch schon, seit, die machen wir nicht zum ersten Mal. Und die war so, boah, so habe ich das noch nie gemacht. Und so weiter. So, ja, geil. Die hat es auch verstanden.
Also aber kannst du es so, da so ein bisschen, lass uns das mal nachvollziehen, lass uns das mal nachspüren. Wie denkst du die Bewegung?
Boah, ich, also ich, wenn ich mich eindrehe, dann sauge ich quasi meinen Oberschenkel in die Gelenkpfanne rein und saug auch meinen Fuß, saug den Boden mit meinem Fuß ein. Also ich proniere meinen
Wie der Leech von Masters of the Universe.
Genau.
Oder?
Ja. Also ich proniere meinen Fuß, ich lasse mein Knie ein bisschen nach innen kommen dabei und da und damit ziehe ich eben über meine rechten Adduktoren mein Oberschenkel quasi so nach oben hinten in die Gelenkpfanne rein. So stelle ich mir das vor. Und wenn ich dann da bin, da mache ich genau das Gegenteil, dann fange ich quasi unten an und shifte erst auf die Außenkante und supiniere meinen Fuß, lass mein Knie ein bisschen nach außen kommen und dann drücke ich mich über meine Glutes eben wieder in die andere Position, die außenrotierte Position. Ist nicht so leicht zu beschreiben, aber das ist so, ich weiß auch gar nicht, wie ich das gecued habe, aber so intern ist das, was ich mir so vorstelle. Und das macht einen krassen Unterschied, ob du dein Becken auf deinem Oberschenkel rotierst über Muskeln von der Standbeinseite oder durch irgendwelche anderen Muskeln, wie zum Beispiel, keine Ahnung, deinen Rücken oder die freie Beckenhälfte. Weil viele Leute steuern, glaube ich, einen Hip Airplane über Muskeln von dem Spielbein quasi, nicht vom Standbein. Das macht den Unterschied aus beim Hip Airplane.
Absolut. Stellst du dir auch manchmal vor, weil es ist so, ich spiele natürlich, das ist ja eine Übung, die liegt mir natürlich, weil da kann man viel fühlen. Oder man muss viel fühlen bei
diesem. Du bist ja auch gerade sehr fleißig am Hip Airplanes trainieren.
Deswegen habe ich ja gefragt, weil für mich ist es definitiv einfach ein, it's a must für mich. Also ich, das mache ich in jeder Einheit.
Es ist schon sau schwer, weil das sieht von außen auch nicht wirklich anders aus. Also ja. Ob du es jetzt quasi so machst, wie ich es beschrieben habe.
Aber worauf ich nur hinaus will, ist, weil du sagst ja zu Recht, dass viele Leute halt die Bewegung irgendwie machen. Und man kann, also wenn sie so richtig gebutschert wird, dann kann man natürlich von außen schon sehen, dass sie halt gebutschert wird.
Ja. Yeah.
Obviously.
Dann verdreht jemand krass den Oberkörper.
Zum Beispiel.
Schafft es nicht wirklich, eine Separation zu schaffen zwischen Oberschenkel und Becken und so weiter und so
weiter. Aber glaubst du, weil, und diese solche Diskussion haben wir beide ja vor allem in der Vergangenheit total oft geführt, glaubst du, dass man es Leuten, die halt nicht so gut fühlen können oder vielleicht noch nicht so gut fühlen können, vielleicht auch dahin helfen könnte, dass man eben die Spielbeinseite vom Knie, von der Kniebewegung her cute, weil damit habe ich jetzt mal viel gespielt und habe mir einfach mal so vorgestellt, was macht die Spielbeinseite, nicht die Standbeinseite, was macht das Knie? Und habe einfach mal das Knie reachen lassen. So, das heißt, ich schiebe wirklich mal proaktiv mit der Spielbeinseite und versuche mir einfach nur vorzustellen, dass das Knie des Spielbeins unter die Ebene des Knies der Standbeinseite kommt und dann über die Ebene. Dass ich quasi proaktiv durch dieses Bild diese Bewegung generiere.
Das heißt, du stellst es dir so vor wie so Sideline Knee Rolls.
Genau so.
Ja.
Genau so.
Genau. Und das ist, so habe ich es auch gemeint. Also, das meine ich auch mit diesem, ich saug meinen Oberschenkelkopf in die Gelenkpfanne rein. Das ist wie eben so, ja, so Knee Rolls in Rückenlage oder Seitlage.
Und ich glaube, dass für viele Leute, die eben dieses Fühlen, weil das ist nicht so einfach, dieses Fühlen der Standbeinseite nicht checken, wenn man sie halt dann überfrachtet mit, jetzt spürst du das und jetzt spürst du das und nein, ich spüre gar nichts und so weiter, dass man ein super Bild zeichnen kann, indem man quasi die Bewegung durch das Knie der Spielbeinseite angibt.
Halt auch da richtig aus der Hüfte arbeiten und dann ist die Range of Motion auch erstmal viel kleiner, die man von außen sieht, aber sie passiert halt da und so, wie man es halt will.
Genau.
Weil eben viele Leute verdrehen sich immer viel zu krass bei Hip Airplanes und so, oh, schau, was ich für tolle Range of Motion habe. Und dann so, ja, du holst dir halt Range of Motion irgendwo her, aber nicht wirklich daher, wo es halt herkommen soll, nämlich aus dem Hüftgelenk.
Ja.
Und eben aus einer tatsächlichen Becken auf Femur Bewegung.
Und dann sind wir wieder genau bei dem Phänomen, was wir ganz am Anfang beschrieben haben, dass sich quasi Bewegungen so gegenseitig nivellieren. Und das spürt man dann. Also das spürt man total gut, wenn die Range eben total kontrolliert bleibt und nur generiert wird durch die Bewegung, durch das Gleiten des Knies der Spielbeinseite. Das kann man mal ausprobieren.
Kann man ausprobieren. Wahrscheinlich habt ihr kein Wort verstanden, gerade von dieser Hip-Airplane-Diskussion, die wir hier gerade geführt haben, aber ich fand sie geil. Ja. Und eben Hip Airplanes sind super gut, aber auch sehr, sehr leicht zu butschern. Mhm. Sehr, sehr leicht zu butschern.
Ja, da kann man einfach pauschal sagen, weniger ist mehr, definitiv.
Ja. Meistens.
Ja.
Auch, ja. Gut, das ist wieder was anderes. Aber ich habe vorhin, vor dem Podcast hatte ich eine Session mit einem Kunden und da haben wir auch Hip Airplanes gemacht. Und da war zum Beispiel so mein erster Cue, hey, du musst die mal mit ein bisschen weniger Spannung machen. Also geh da einfach hin und rotiere einfach ganz easy hin und her. Aber das wäre jetzt wieder halt ganz anders als das, was wir jetzt gerade so beschrieben haben, was wir jetzt gerade für unser Training und die Ausführung, wie wir sie halt machen wollen, jetzt gerade so abfeiern.
Ja, aber da ist zum Beispiel auch ein Phänomen, was ich immer wieder sehe, das sehe ich auch wirklich bei uns im Team. Wenn du dich festhältst bei den Hip Airplanes, dann spielt es auch eine Rolle, wie du dich festhältst. Weil du wirst natürlich global mehr Spannung durch den Körper schicken. Und das sehe ich eben, das ist das Phänomen, was ich bei uns im Team sehe, dass ich quasi, wenn du so willst, in einer schulterflektierten Position festgehalten wird. Das heißt, ich greife nach vorne, ja, und bringe automatisch bei Design meinen Körper schon auf eine gewisse globalere Gesamtspannung.
Ja, du hast halt mehr Extensionstonus dadurch.
Du hast mehr Extensionstonus, ganz klar. Ich mache das zum Beispiel nicht. Ich greife seitlich. Manchmal ist
und du legst dann auch nur so die Hand halt wo drauf,
genau,
gell? Also
ganz
du
genau.
Du greifst nicht, sondern die Hand liegt wo drauf. Und du hältst dich auch immer logischerweise mit der Standbeinseite, stützt du dich ab.
Ja.
Ja, genau.
Genau.
Der ist auch wichtig, weil wenn man sich mit beiden Händen festhält bei einem Hip Airplane.
It's not a thing.
Na, funktioniert meistens nicht so gut.
Ja. Es ist total wichtig. Also so, ich finde, das ist mir echt aufgefallen und ich wollte es schon mal zur Diskussion stellen, warum das alle so machen. Dann stehen sie immer so aufgereiht am Kettlebell-Rack und so weiter und greifen mit der Hand so nach vorne.
Aufpassen, gell?
Ja, ich weiß, deswegen ja. So, I don't get it. Bei mir ist es wirklich so, ich lege sie seitlich hin und habe sie wirklich so nur so aufgelegt.
Ja. Ich habe auch noch gar nicht die Variante ausprobiert, die jetzt alle machen, hier von Alec Blennis mit der Kettlebell hinterm Rücken
Shoutout.
Und so weiter. Shoutout Alec. Ja, muss ich vielleicht auch mal testen. Aber ich meine, wenn du sie, du hast sie anscheinend für gut befunden, oder? Basti sowieso?
Ich habe sie für gut befunden, definitiv. Ist ein gutes Loading, also kann man gut loaden.
Ja, glaube ich. Aber ich glaube halt auch, dass die meisten
sie nicht loaden müssten.
Nee, dass die meisten mit Körpergewicht keinen ordentlichen Hip Airplane machen.
Ja. Jetzt verkehrte Welt, oder Leute? So. Nee. Ich loade so eine Bewegung und er sagt, man muss sie nicht loaden. Was ist denn heute los?
Was ist denn jetzt los, Mann? Ich weiß auch nicht.
Die Welt spielt verrückt.
Wir sind genauso verwirrt wie alle, die gerade zuhören. Heute war es schon deep. Also da musste man schon, glaube ich, öfter mal sich so kurz die Augen zumachen, sich das so bildlich vorstellen, vielleicht nochmal zurückspulen und so weiter. Ich persönlich mag das ja immer ganz gern, wenn ich Podcasts höre, wo über Bewegen gesprochen wird. Aber wir machen das ja immer ziemlich selten, weil es halt auch ein bisschen tricky ist.
Aber Leute, Work in Progress, es wird ja MTMT Delta geben, ein neues Format von MTMT, wo wir genau solche Dinge auch mit Video begleiten werden.
Haben wir schon ein weiteres Content-Piece. Machen wir ein einstündiges Video nur über Hip Airplanes.
Ja, zum Beispiel.
Ja,
der Need ist auf jeden Fall da.
Habe ich Bock.
Ich wollte gerade sagen, und der Bock ist auch da. Ja, absolut.
Klar. Ja, ja. Let's fucking go.
Ja.
Haben wir genug über Hüftsachen gesprochen?
Ja, es hat mir Spaß gemacht.
Mir auch sehr.
Mir ist auch keine von meinen Pillen irgendwie im Hals stecken geblieben.
Wie viele Pillen hast du genommen im Verlauf des Podcasts?
So viel, wie da halt rumgelegen sind.
Oh Mann.
Ja, mein Coach hat mir die aufgegeben zu schlucken, deswegen habe ich es gemacht. Shoutout.
Gut so.
Irgendwer.
Auch nicht in Frage stellen einfach. Nimm diese Pillen. Okay.
Ja. Okay.
Ja, danke für eure Aufmerksamkeit. Leute, das Feedback auf die letzte Biomechanik-Nerd-Talk-Folge über die Schulter war sehr gut. Deswegen haben wir eben heute gleich noch eine gemacht über die Hüfte. Und wenn das Feedback wieder gut ist, dann machen wir vielleicht noch mal eine bald über, weiß ich nicht, Fuß, Knie, sowas.
Ich finde es so schön, das wollte ich vorhin noch sagen, dass halt Konzepte, die im menschlichen Bewegen oder im menschlichen Sein, im menschlichen Kontext irgendwie sich durchgesetzt haben, vom Körper wiederholt werden, oder? So, Beckenschaufeln, Schulterblätter, rigider Hebel, Fuß, Supination ist gleich Weiterleitung nach oben, rigider Hebel, Hüftextension.
Außenrotation im Fuß ist gleich Außenrotation der Hüfte, ist gleich Stabilität, ist Rigidität und so weiter. Ja, das ist total spannend, wie das so funktioniert, unser Bewegungssystem.
Ja.
Liebe ich.
Ich lieb's auch.
Okay, jetzt machen wir die Folge zu. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Okay, bye.